ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP FM.
Ein Projekt der Freien Radio.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Sparpaket steht außen drauf und drinnen steckt der Verkauf von Teilen des profitablen staatlichen Telefonnetzes an die Deutsche Telekom. Außerdem massive Einschnitte im sozialen Netz. Ein aktueller Blick nach Griechenland. Aufstände in Jemen, ein Blick auf die Strukturen im Land. Stresstest in Stuttgart 21, eine Farce, das meinen die Parkschützer. Und krank auf der Flucht und kein Arzt, zu dem Mensch gehen kann. Wir stellen das Medinetz Rhein-Neckar vor. In Athen vor dem Parlament ging es gestern hoch her, denn das griechische Parlament war zusammengekommen, um das umstrittene Sparpaket zunächst einmal grundsätzlich zu verabschieden. Am heutigen Donnerstag laufen die Debatten über die jeweiligen Einzelgesetze. Gegen diese, im Wesentlichen Steuererhöhungen, Ausgabenkürzungen und Privatisierungen, protestieren seit Tagen und Wochen wütende DemonstrantInnen, Gewerkschaften und tatsächlich große Teile der Bevölkerung. Schon am Dienstag hatte es vor dem Parlament Straßenschlachten gegeben und auch gestern entlud sich die Wut auf die griechische Regierung, auf internationale Banken und die EU. Was das Sparpaket bedeutet und wie die Reaktionen in Griechenland aktuell aussehen, dazu nun mehr von Radio Z aus Nürnberg.
Hören Sie auf das, was Ihre Seele und Ihr patriotisches Gewissen sagen. Das hämmerte Griechenlands Premier Papandreou in den letzten Tagen den Abgeordneten ein und fügte hinzu, Ihre Ja-Stimme ist die letzte Chance, die das Land hat. Offensichtlich hat es genützt, die vaterländische Keule zu schwingen. Bei der namentlichen Abstimmung sprachen sich 155 der 300 Abgeordneten für die massiven Kürzungspläne aus. Doch die Krise ist längst nicht nur ein griechisches Problem, erklärt Georgos Mantikos. Er ist im Vorstand der SAE Region Europa, dem Weltkonzil der griechischen Migranten.
Das Problem ist ein Problem, was im Moment ja, wir sehen ja auch fast EU-weit stattfindet. Es ist ja so, dass es die Europäische Union, das ist als Mechanismus entstanden, damit das europäische Kapital konkurrenzfähig wird gegenüber den USA und Japan, später aber auch jetzt im Moment auch gegenüber aufstrebenden Mächten wie China, Indien und Brasilien. Und damit es konkurrenzfähig wird, bedeutet das, wir wissen ja immer, wie es im Kapitalismus ist, ne? Konkurrenzfähigkeit bedeutet, dass es Profitraten gesteigert werden. Profitraten können nur gesteigert werden, wenn Löhne gekürzt werden und wenn Maßnahmen getroffen werden, wo das Kapital neu erfolgreich investieren kann. Und das ist eben das, was im Moment so als diese ganzen Dekrete, die jetzt seitens der Europäischen Union kommen und auch die griechische Regierung realisiert, nicht nur realisiert, sondern das dann auch in dem Programm, in dem Wahlprogramm, bevor die Wahlen stattgefunden haben 2009. Das bedeutet, dass es neue Profite fürs Kapital und neue Verluste für die arbeitenden Menschen.
Die Pläne sehen Leistungskürzungen, Steuererhöhungen und Privatisierungen in erheblichem Umfang vor. Nur dann bekommt Griechenland weitere Milliardenhilfen von der EU und dem Internationalen Währungsfonds sichergestellt. Der griechische Zentralbankchef Provopoulos warnte vor einer Ablehnung der Pläne. Das Land würde damit seinen Selbstmord besiegeln, sagte er. Doch ob Griechenland mit solchen massiven Einschnitten gerettet wird, wie ständig suggeriert wird, ist mehr als zu bezweifeln. Die Griechen können nicht wirtschaften und leben über ihre Verhältnisse. So kam es in den letzten Monaten ständig rüber. Und die Tagesschau fragte heute, strengt sich Griechenland genug an? Doch die Krise ist längst nicht zu Hause gemacht, meint Georgos Mantikos.
Es ist ja so, dass es ein Großteil der griechischen Produktionsbasis durch EU-Beschlüsse verloren gegangen ist. Ne? Das heißt, durch die ganzen Auflagen, die es gab in der Agrarwirtschaft, sind eine ganze Menge an mittleren und armen Bauern pleite gegangen, schon vorher. Dann ist es so, dass es große Teile der Industrie entweder verkauft worden sind an internationalen Konzerne oder die haben ja zugemacht, damit sie nicht keine Konkurrenz sind gegenüber anderen Industrien innerhalb der EU, zum Beispiel die ganze ganzen Webereien in Griechenland oder die ganze jetzt das Problem mit den Werften, ne? Und den Häfen.
Nun wird es noch mehr Arbeitslose geben, hat die griechische Bevölkerung noch weniger im Geldbeutel. Beschlossen wurden heute weitere Beschneidungen bei den Renten und den Bezügen der öffentlichen Angestellten. Es wurden Steuererhöhungen beschlossen, eine Kopfsteuer für alle Selbstständigen und neue Erhöhungen der Mineralsteuer und der Ausverkauf aller noch unter staatlicher Kontrolle stehenden Unternehmen. Doch es gibt auch Gewinner, jene, die Profit aus der Krise ziehen.
Es gibt Teile des griechischen Kapitals, die profitiert haben. Es gibt internationale Banken, die davon profitiert haben, die immer noch gut profitieren von den hohen Zinsen, ne, an den Staatsanleihen. Das heißt, die haben ja auch daran verdient und die sind auch verantwortlich für diese Krise. Also, wenn man jetzt schätzt, dass es ungefähr 350 Milliarden verdient worden sind innerhalb dieser Krise, das wären ungefähr so die Schulden, die im Moment die Griechenland hat.
Und deshalb sollte auch nicht die breite Bevölkerung für die Krise zahlen, meint Georgos Mantikos vom Weltkonzil der griechischen Migranten. Das sehen viele in Griechenland ähnlich. Und so läuft seit gestern der vierte Generalstreik in diesem Jahr, der auf zwei ganze Tage eingesetzt ist. Wie die Stimmung dort heute Nachmittag nach der Abstimmung war, berichtet uns John Malamartinas. Er ist in verschiedenen antikapitalistischen Gruppen und Netzwerken aktiv und hat das Buch Krisenlabor Griechenland geschrieben.
Die Blockaden waren relativ erfolgreich. Also die konnten bis mittags nicht reinkommen ins Parlament. Und gerade gab es vorher Straßenschlachten, zwei Stunden lang vom Parlament. Und jetzt wurde der Platz mit Tränengas erschossen von der Polizei. Und viele Leute befinden sich jetzt in den umliegenden Straßen und in der U-Bahn-Station unten.
Nun wurde gestern immer wieder gesagt, es gab viele friedliche Demonstranten und dann kamen gewalttätige Chaoten. Daraufhin sind die anderen geflüchtet. Wie würdest du die Lage beurteilen?
Sehr stark propagiert, dass die Experten und die Karten zwei verschiedene Sachen sind. Unser Bild hier ist ein anderes. Also hier ist ein sehr solidarisches Miteinander zu erleben. Also soweit Leute, die sich militant wehren gegen das Tränengas der Polizei, aber auch die Empörten, also die Leute, die am Platz kämpfen, die versorgen auch jeden mit Maloxan gegen Tränengas und es ist ein sehr solidarisches Miteinander.
Ein sehr solidarisches Miteinander, so beschreibt hier John Malamartinas die Stimmung bei den Protesten in Athen vor dem Parlament und dann riss auch die Leitung zu ihm ab. Aber auch morgen werden die Proteste weitergehen.
Auch im arabischen Jemen steht die Regierung unter Druck. Militärs laufen zur Opposition über. Gestern sind nach deren Angaben 150 Mitglieder der republikanischen Garde zu den Rebellen übergelaufen. Währenddessen befindet sich der jemenitische Präsident und Brigadegeneral Ali Abdullah Saleh nach einem Anschlag nun seit 3 Wochen zur Behandlung in einem saudi-arabischen Krankenhaus. Nicht ganz nebensächlich für Entwicklungen im nördlichen Afrika, die USA haben Saleh mittlerweile zum Rücktritt aufgefordert. Als Rückschlag für die Regierung gilt darüber hinaus der Verlust eines strategisch wichtigen Stadions in der im Süden gelegenen Stadt Sinjibar. Das Stadion galt als militärischer Stützpunkt von zentraler Bedeutung. Zu den gesellschaftlichen Strukturen im Jemen ein Ausschnitt aus einem längeren Interview, das Radio Korax aus Halle geführt hat, mit Christian Hauke. Er ist Arabist und war zwischen 2006 und 2009 Leiter eines Kulturinstituts in Jemens ehemaliger Hauptstadt Aden. Er beschreibt zunächst die zentrale Rolle, die sogenannte Stämme im Jemen spielen.
Am besten sind Stämme, glaube ich, über Loyalitäten zu beschreiben. Das abstrakte bürgerliche Staatssystem, wie es wir hier in Deutschland haben, ist im Jemen wesentlich schwächer ausgebildet. Es gibt die Institutionen, aber die eigentliche Loyalität gilt in Abstufung der Familie, dem Dorf, dem Stamm. Wir dürfen uns unter dem Stamm kein hierarchisches Gebilde mit einer Befehlsstruktur vorstellen, sondern eher alte Familien, regionale Zusammenhänge, die im Bedarfsfall eine Loyalität hervorrufen können. Und da sind dann eben die zentralen Figuren die Scheichs, was auch kein gewählter Gouverneur oder Bürgermeister, keine politische Funktion hat, der aber an die Ehre eigentlich unabhängiger Stammesleute appellieren kann und sie auffordern kann, sich zusammenzutun, wenn gemeinsame Interessen oder gemeinsame Ehre verletzt ist. Das haben wir jetzt gesehen in diesem letzten blutigen Konflikt mitten in Sana'a, als Sheikh Sadeq al-Ahmar in einer Auseinandersetzung mit den Sicherheitskräften von dem Präsidenten Ali Abdullah Saleh verwickelt war und plötzlich Stammeskrieger in die Stadt kamen. Das sind keine Soldaten, die abkommandiert wurden, sondern Stammeskrieger, die quasi die Interessen ihres Stammes verteidigt haben. Das ist schwierig abzusehen, weil diese Stämme in kleinen Stämmen, Unterstämmen, Oberstämmen, Stammeskonföderationen organisiert sind. Und in welchem Fall welche Solidaritäten greifen und wer sich verpflichtet fühlt, jetzt auch in einem bewaffneten Konflikt für seinen Stamm einzustehen, muss von Fall zu Fall abgesehen werden. Was aber sicher gesagt werden, ist, dass die großen Stämme oder Stammeskonföderationen bis zu 40.000, 50.000 Leute haben, die notfalls auch mit Waffen für die Interessen ihrer Solidargemeinschaft einstehen.
Jetzt entsteht bei mir so ein Bild von einem 40.000-köpfigen Heer, bewaffnet mit Kalaschnikows und höchst gewaltbereit, dass das dann auf, sobald die Ehre des Stammes oder des Stammesführers oder irgendeiner Person verletzt ist, sich aufmacht und dann Rache nimmt. Oder wie funktioniert dann jetzt diese Macht des Stammes? Wird die denn immer so ausgeübt oder wie wird das gemacht?
Das darf sie sich auf gar keinen Fall als blutrünstig vorstellen. Also es ist nicht der wilde, blutrünstige Krieger, der aus den Bergen kommt, um Rache zu nehmen. Nein, es ist eine Solidargemeinschaft und jeder im Jemen hat eine Waffe. Und die Stammesstrukturen sind eher dazu da, diese Gewalt auch einzudämmen. Weil es immer wieder Möglichkeiten der Kompromisse, des Verhandelns gibt über die Scheichs. Da gibt es lange Traditionen und Möglichkeiten, es auszuhandeln für das große vorhandene Reservoir an Waffen im Jemen ist ja dann wieder relativ friedlich, weil er auch immer wieder sucht, wie die Konflikte verhandelt und in Kompromissen geschlossen werden können. Wenn allerdings Grenzen überschritten sind, gibt es Mobilisierungsmöglichkeiten mit relativ gut gerüsteten Armeen. Das ist richtig. Und das ist auch die zentrale Gefahr, die im Jemen, falls es in eine Sackgasse gerät, wo Verhandlungen nicht mehr möglich sind, haben wir eine relativ große Zahl, die auch wirklich an einem bewaffneten Konflikt teilnehmen könnte. Das Spannende an den Demonstrationen Anfang dieses Jahres war es auch, dass Stammeskrieger explizit ohne Waffen zu den Demonstrationen gegangen sind, weil sie gesagt haben, wir möchten eine Spirale der Gewalt gar nicht anfangen. Also da haben wir auch ein neues Moment mit hereinbekommen. In dem Moment, wo Unbewaffnete bei Demonstrationen dann Mitte März in Sana'a bis zu 50 Leute an einem Tag umgekommen sind, gab es Stämme von außerhalb. Wenn das nochmal vorkommt, dann stehen wir für den Schutz friedlicher, unbewaffneter Demonstranten ein.
Das klingt jetzt für mich so, als ob der Jemen eher so eine Art Gebilde aus verschiedenen von Stämmen dominierten Regionen ist, was sich eben im Zuge der weltweiten politischen Entwicklung zu einem Staat zusammengefunden hat, zumindest mit gemeinsamen Grenzen, der sich aber ansonsten aufgrund dieses Regionensystems oder Stammessystems zu verwalten scheint, auch sogar was die Sicherheit angeht, wie Sie gerade andeuteten.
Es gibt natürlich eine Armee, die in dem ganzen Land ist. Aber es ist richtig, dass vor allem auf dem Land jenseits der Städte, die natürlich auch übers Land verteilt sind, die Traditionen und auch die Rechtsprechung im traditionellen Sinn außerhalb der staatlichen Institutionen für viel Ordnung sorgen. Und dass die Armee auch hauptsächlich an den strategischen Städten und den strategischen Straßen positioniert ist und im Hinterland von Straßen und Städten die Traditionen und auch die Möglichkeiten der Stämme und deren Verhandlungsmöglichkeiten wesentlich verantwortlich für das Aufrechterhalten der Ordnung sind. Ja, da kann ich Ihnen zustimmen.
Haben Sie da zum Beispiel bei Ihren Reisen im Jemen Dinge festgestellt, die damit zu tun haben könnten, dass es diese Art von zweiter Verwaltung oder wenn man das überhaupt sagen kann, gibt. Also diese staatliche, das staatliche Element und dann vielleicht das regionale, das Stammeselement. Kann man das irgendwie so als Besucher überhaupt wahrnehmen oder ist das eher unsichtbar?
Vielleicht kann ich zwei Anekdoten dazu erzählen, um das zu verdeutlichen. Mhm. Das erste ist weniger eine Anekdote, aber um im Jemen herumzufahren als Ausländer, muss man sich immer einen Passierschein besorgen. Dieser Passierschein ist quasi, man könnte es als ein Untervisum der jemenitischen Regierung bezeichnen. Man gibt zwar an, in welche Region man fahren will, und es gibt immer wieder Regionen, also man darf sich das nicht als pausenloses Chaos, aber es gibt immer wieder Regionen, wo es auch gerade Konflikte zwischen Regierung und Stämme, wo etwas ausgehandelt werden muss, im Jemen, und für diese Gebiete erhält man dann eben keinen Passierschein. Also von daher gibt es dort eine Regulierung für den unwissenden Ausländer, der sich nicht auskennt, wo gerade welche Konflikte sind, über diesen staatlichen Passierschein. Das andere Beispiel, das ich erlebt habe, die Städte sind waffenfrei im Jemen. Die großen Städte ist verboten, Waffen zu tragen. Ich war einmal in Taiz, der zweitgrößten Stadt des Jemen. Und plötzlich sah ich von einem Tag auf den anderen viele Männer mit Kalaschnikow in der Stadt und musste den Nachbarn meines Freundes fragen, bei dem ich übernachtete, warum denn plötzlich das Waffenverbot in Taiz aufgehoben war. Hintergrund war, dass es eine Stammesfehde, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Stämmen gegeben hat, die beide im Umland von Taiz wohnten. Und der eine Stamm jetzt die Regierung zur Vermittlung anfragte, und um das zu verdeutlichen, ungefähr 3.000-4.000 seiner Stammesangehörigen mit Waffen nach Taiz hineinholte, um zu zeigen, dass es für ihn ein dringendes Problem ist, dem sich die Regierung jetzt annehmen sollte. Das Ganze konnte ohne einen einzigen Schuss gelöst werden, aber diese Möglichkeit der Gewaltandrohung besteht im Jemen. Die hohe Gewaltandrohung, mit 3.000 bewaffneten Mann in eine Stadt zu gehen, heißt aber im Jemen auch oft erst, hier ist ein dringendes Problem, über das wir jetzt schnell reden sollten, was in den meisten Fällen dann auch getan wird, weil niemand Interesse hat an einem größeren und länger anhaltenden Konflikt.
In rund zwei Wochen wird die Bahn AG ihren Stresstest präsentieren und nachweisen, dass sie es schaffen könnte, auf 8 Gleisen 30% mehr Züge abzufertigen als derzeit auf 16 Gleisen im Hauptbahnhof in Stuttgart. Ein spannender Stresstest, denn noch nirgends in Europa, selbst auf den neuesten Bahnhöfen, gelingt es zurzeit, auch nur annähernd eine solche Zugdichte abzufertigen. Und Praktiker sagen, wer auf halbierter Gleisanzahl ein Drittel mehr Züge abfertigen will als bisher, muss Bahnverkehr ohne jegliche Verspätungen realisieren. Denn die würden das schöne Konzept endgültig zum Kollaps bringen. Im Vorfeld der Stresstest-Präsentation am geplanten 14. Juli nun also ein Gespräch des Freien Radios Querfunk aus Karlsruhe mit Matthias Herrmann. Er ist Pressesprecher der in Sachen Stuttgart 21 besonders aktiven Parkschützer.
Naja, es ist die Bewertung der Bahn bekannt geworden, und dass die Bahn ihren eigenen Stresstest als bestanden bewertet, das war schon zu Zeiten des Faktenchecks im letzten Herbst eigentlich im Voraus klar, denn die Bahn wird sich nie auf diesen Stresstest einlassen, wenn sie nicht selber weiß, dass sie so tricksen kann, dass das Ding dann als bestanden gilt. Generell ist es so, dass wir überhaupt nicht wissen, was die Bahn hier eigentlich für einen Fahrplan zugrunde gelegt hat, welche Gleistechnik, welche Signaltechnik, welche Weichentechnik die Bahn in diesen Stresstest eingepflegt hat, welchen Planungsstand im Übrigen sie eingepflegt hat. Es gibt noch zwei Planfeststellungsabschnitte, die überhaupt noch nicht planfestgestellt sind, also wo die Planung noch vollkommen offen ist. Einer davon sagt, zu einem dieser beiden Abschnitte sagt das Eisenbahnbundesamt sogar, dass die Planung noch so stümperhaft und so schlecht ist, dass die Planfeststellung noch nicht mal eingeleitet wird, und das seit 9 Jahren. Also die Bahn betreibt sozusagen eine Blackbox, und aus dieser Blackbox kommt irgendein Ergebnis raus, das der Bahn gefällt, aber ob das dann ein sinnvolles Ergebnis ist und ob auch die Vorgaben sinnvoll sind, die die Bahn in diese Blackbox reingesteckt hat, das ist die ganz, ganz große Frage.
Jetzt ist der Stresstest ja ein Ergebnis der Schlichtung letzten November. Die Parkschützer sind ja bereits Mitte Oktober aus den Schlichtungsgesprächen ausgestiegen. Ist denn der Stresstest oder war der Stresstest denn überhaupt jemals eine Option für die Parkschützer?
Der Stresstest wäre eine Option, also was heißt Option? Es wäre sinnvoll gewesen, diesen Stresstest sinnvoll durchzuführen. Das heißt, unabhängige Experten von vornherein mit einbeziehen, öffentlich machen, welche Daten man wie einpflegt, welchen Planungsstand man wie ansetzt für Stuttgart 21 und die Zulaufstrecken. Und dann würde sicher sehr schnell rauskommen, dass man mit 8 Gleisen nicht 30% mehr Züge abfertigen kann, als wir das jetzt mit 16 Gleisen können. Und eine zweite Sache noch, dieser Stresstest war ja nur eine Geschichte aus dem Faktencheck. Es wurde von Heiner Geisel außerdem gefordert, keine Bäume zu fällen, sondern sie nur zu verpflanzen. Im Übrigen 200 Jahre alte Baumriesen von 200 bis 500 Tonnen Gewicht. Es wurde gefordert, barrierefreie Fluchtwege herzustellen, was bei einem Durchgangsbahnhof, der auch noch tiefer liegt, prinzipiell nicht möglich ist. Es wurde gefordert, dass der Rauchabzug im Fall von Brand in den Tunnels verbessert wird, dass zum Beispiel Signaltechniken sinnvoll eingesetzt werden. Also eine ganze Reihe von Forderungen, die auch noch im Raum stehen, die aber offensichtlich die allgemeine Wahrnehmung gerade vergisst, weil alle nur noch auf diesen Stresstest schauen.
Der Stresstest, bevor der wirklich akzeptiert wird, muss ihn ja noch die Schweizer Gutachterfirma SMA bestätigen, die ja als unabhängig gilt. Wie bewerten das denn die Parkschützer?
Also SMA ist eine Firma, die auf das Herstellen oder das Auferstellen von Fahrplänen spezialisiert ist. Und einer der ganz großen Kunden, ich glaube sogar der größte Kunde von SMA, ist die Deutsche Bahn AG. Jetzt ist natürlich schwer vorstellbar, dass eine Firma wie SMA ihrem Hauptkunden ein negatives Testat ausstellt. Die werden sich wahrscheinlich rauswinden mit ganz vielen Wenn-Dann-Sätzen und dann wird die Bahn das Wenn weglassen und das Dann betonen und auch nur in den Fällen, wo es eben positiv ist. Insgesamt ist es natürlich sinnvoll, da Experten dran zu setzen, aber dann müssen das auch wirklich unabhängige Experten sein, die also nicht finanziell abhängig sind vom Auftraggeber. Und das ist bei SMA einfach der Fall.
In Heidelberg werden gerade in großem Stil die Rückseiten von Halteverbotsschildern mit Aufklebern beklebt. Auf denen steht krank und ohne Papiere www.medibüros.org und zwar in 50 verschiedenen Sprachen. Erstaunlicherweise schreiten die Ordnungsbehörden nicht ein, denn beim Bekleben der Schilder handelt es sich um eine Aktion des Künstlers Boran Burchard. Die Aktion findet im Rahmen der Ausstellung Außer Haus des Heidelberger Kunstvereins statt. Boran Burchard richtet seine Aktion im öffentlichen Raum an all jene, die, Zitat, den öffentlichen Raum offen queren und gleichzeitig an jene, die diesen Raum nicht ganz so selbstverständlich offen in Anspruch nehmen können. Gemeint sind Menschen, die sich laut deutschem Ausländerrecht nicht in Deutschland aufhalten dürfen, die also für illegal erklärt werden. Die Medibüros, die durch die Aufkleber bekannt gemacht werden, sind ehrenamtliche Organisationen, die illegalisierten MigrantInnen medizinische Hilfe anbieten. Sie mindern damit die schlimmsten Folgen der Illegalisierung. Über die Arbeit des Medinetzes Rhein-Neckar sprach das Freie Radio Bermuda-Funk aus Mannheim mit Claudia vom Medinetz.
Wie läuft denn das Schilderbekleben in Heidelberg?
Ja, das läuft sehr gut. Wir haben jetzt den dritten Tag und haben so pro Tag zwischen 70 und 100 Schildern beklebt und wir kommen gut voran und sind sehr zufrieden bisher.
Kommt ihr denn mit Passantinnen und Passanten ins Gespräch?
Relativ wenig, aber ab und zu fragen natürlich schon Leute, wundern sich, dass wir da einfach Schilder abmontieren. Manche halten uns auch für berechtigt und sagen, ach komm, die Schilder jetzt weg. Aber so richtig ins Gespräch kommen wir nicht. Wir schildern natürlich kurz, dass das ein Kunstprojekt ist und dass das mit Medinetz eben zusammen eine Aktion ist, um darauf die Problematik aufmerksam zu machen. Aber es ist eher weniger, als wir gedacht hätten, der Kontakt.
Wer arbeitet denn bei Medienetz Rhein-Neckar mit?
Also wir sind eigentlich alles Studenten, überwiegend Medizinstudenten, die Vermittlungstätigkeit machen. Und darüber hinaus kooperieren wir halt natürlich mit den Ärzten, die diese Patienten dann behandeln, aber auch mit Einrichtungen wie zum Beispiel Diakonie, Caritas, Asylarbeitskreis, also genau, weit gefächert.
Und was machen diese Kooperationspartner wie jetzt Diakonie und Caritas?
Also einerseits sind das auch Anlaufstellen für die Betroffenen selbst, über die die Patienten erst auf uns aufmerksam werden. Andererseits ist es zum Beispiel auch so, dass bei rechtlichen Fragen wir einen Juristen bei der Diakonie in Heidelberg haben, an den wir dann weitervermitteln können, wenn es eben um Asylantrag oder rechtliche Fragestellungen geht. Genau, oder zum Beispiel bei der Frage von Geburten hatten wir auch teilweise, dass wir das Patienten an die Migrantenmedizin der Malteser weitervermittelt haben. Also ja, genau, das ist so.
Und du hast jetzt schon gesagt, dass Leute über andere Beratungsstellen auf euch aufmerksam werden und dann eure Dienste in Anspruch nehmen. Wie erfahren die Leute denn noch von euch?
Also des Weiteren haben wir Flyer entwickelt in verschiedenen Sprachen, die wir in Orten, wo wir denken, dass die Betroffenen sich viel aufhalten, zum Beispiel auch in Callshops oder so, ausgelegt haben. Wir gucken, dass wir ab und zu mal irgendwie einen Artikel in der Zeitung über uns drin haben, genauso die Presse da irgendwie über Aktionen aufmerksam zu machen, wie jetzt auch über das Kunstprojekt. Ist natürlich auch ein wichtiges Projekt, um auch vielleicht das Medien jetzt insgesamt bekannter zu machen und dann auch an die Betroffenen zu kommen.
Und wie viele Leute nehmen eure Dienste denn in Anspruch?
Also es nimmt kontinuierlich zu. So im letzten Jahr waren es etwa 40. Und es wird, also ja, im ersten Jahr waren es so 10, 15, man merkt, dass es stetig steigt, also dass wir immer bekannter werden und ja.
Also du gehst davon aus, dass es eher daran liegt, dass ihr vorher nicht so bekannt wart und jetzt einfach bekannter werdet?
Ja.
Und gibt es da auch, dass die vielleicht Menschen, die ja eure Dienste schon mal in Anspruch genommen haben, das dann auch weitergeben an andere, die in ähnlichen Situationen sind, oder passiert das eher nicht?
Ja, bestimmt, dass sich das in den Kreisen dann rumspricht und sicher. Und das auch geografisch sozusagen breitet sich das weiter aus. Also wir haben auch ein sehr großes Einzugsgebiet sozusagen. Es sind jetzt nicht Heidelberger oder Mannheimer, sondern auch aus Sinsheim, oder wir hatten auch schon Anfragen aus Stuttgart. Also dass sich das auch so räumlich ausweitet, der Bekanntheitsgrad.
Könntest du mal exemplarisch schildern, wie das ist, wenn jemand zu euch kommt und wie ihr dann weitervermittelt und welches Schicksal dann da möglicherweise hinten dran steckt?
Also es ist so, die meisten rufen an, beziehungsweise, also wir haben viele Migranten momentan so aus der Rumänien und Bulgarien. Viele Schwangere, also angenommene Schwangere aus Bulgarien, die hier keine Arbeit hat und dementsprechend auch keine Krankenversicherung, ruft uns auf Handy an, oder oft sind auch Bekannte erstmal, die anrufen, weil die Menschen natürlich Angst haben, aufzufliegen, weil sie auch erstmal uns nicht kennen und nicht wissen, ob sie uns vertrauen können. Sind es manchmal auch noch Dritte sozusagen, über die der Kontakt erstmal entsteht. Die schildern uns am Telefon, welches medizinische Problem sie haben, und dann schauen wir haben eine Liste von 40 Ärzten ungefähr hier in der Region, schauen wir eben die entsprechende Fachdisziplin, wen wir da anrufen können, sagen dem Patienten, okay, wir gucken meinetwegen bei der Schwangeren jetzt eben, ne, rufen eine Gynäkologin an, machen mit der einen Termin aus, und rufen dann die Patientin zurück und sagen ihr halt, wann sie wo zu der Gynäkologin gehen kann.
Jo, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Morgen kommt CBFM dann aus Hannover. Bis dann. Tschüss.